Ganz herzlich willkommen zur 96. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Diese Folge ist eine Mutmach-Folge. Ich habe auf Instagram und Facebook dazu aufgerufen, Mutmacher-Nachrichten zu verfassen und mir zu senden. Denn mir und uns allen Betroffenen ist es wichtig, gerade denjenigen, bei denen der Suizid gerade erst geschehen ist und die keine Ahnung haben, wie und ob überhaupt sie jemals mit dem Geschehenen weiterleben sollen und die für völlig ausgeschlossen halten, jemals einen Umgang damit finden zu können, Mut zu machen und tröstende und unterstützende und zuversichtliche Worte an die Hand zu geben. Der Reihe nach werde ich in dieser Episode alle Nachrichten, die ich auf meinen Aufruf hin bekommen habe, vorlesen. Bevor es aber mit dieser Folge losgeht, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von Ihnen selbst verfassten, suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der psychologischen Psychotherapeutin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Das Zweite ist, ihr habt es sicher schon mehrfach über Instagram und Facebook mitbekommen, dass ich den Huggy erfunden habe. Dabei handelt es sich um eine Umarmung zum Verschenken in Form eines Hoodies, also eines Kapuzenpullovers, auf den auf der Rückseite umarmende Arme gedruckt sind. Jahrelang habe ich selbst nach einem Geschenk gesucht, mit dem man jemandem stellvertretend eine Umarmung schenken kann, die immer, wenn es nötig ist, hervorgeholt werden kann. Zum Beispiel nach einem Trauerfall, wo Umarmungen ja oft das Wohltuendste und Hilfreichste sind. Oder einfach grundsätzlich für jeden, der es einfach verdient hat. Es gibt den Huggy auch für Kinder, denn besonders sie können eine Umarmung in schweren Zeiten so gut gebrauchen. Vielleicht ja von jemandem, den sie vermissen, der nicht mehr da ist. Mit einem Huggy machst du ein warmherziges, sehr persönliches, besonderes, bedeutungsvolles, einzigartiges Geschenk, das voller Liebe steckt. Den Link zur Website findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt euch auf der Homepage euren ganz individuellen Huggy zusammenstellen. Und nun lese ich die angekündigten Nachrichten der Mutmacher vor. Anni hat geschrieben: Liebe Elisa, ich versuche mal, meine Gedanken in Worte zu fassen. Ich bin circa 3 Monate nach dem Suizid meines Schwiegersohnes vor circa 3 Jahren auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Es gab schon einige Folgen und ich habe sie der Reihe nach, wann immer ich Gelegenheit hatte, gehört. Ich kann es kaum in Worte fassen. Obwohl die Geschichten der jeweiligen betroffenen Menschen so traurig sind, sind sie gleichzeitig so sehr heilsam. Man könnte meinen, dass es Angst macht, wenn man hört, dass die Trauer, die Suche nach Erklärungen, die Erinnerungen an den schrecklichsten aller Tage auch nach vielen Jahren nicht verblassen. Aber es ist genauso tröstlich zu hören, dass man trotzdem anfangs irgendwie weiterleben kann und irgendwann später fast unbemerkt, wieder lachen, froh sein, ja sein eigenes Leben wieder genießen wird. Ich habe so viel dank deines Podcasts über die Krankheit Depressionen gelernt, über den guten Umgang mit trauernden Menschen. Ich gehe mit offenen Augen auf meine Mitmenschen zu und schrecke vor einem nicht ernst gemeinten »Mir geht's gut« nicht mehr zurück, sondern frage nochmal nach. Ich bin in meinem Trauma nicht allein und das hilft so unglaublich. Ich hätte niemals damit gerechnet, was es ausmacht, zu wissen, dass man mit seinem Schicksal und allen dazugehörigen Gefühlen nicht alleine ist. Das von dir organisierte Treffen war Balsam für die Seele. Zu sehen, wie auch ganz frisch Trauernde sich bedingungslos gut aufgehoben fühlten und man gemeinsam sogar lachen konnte. Es wird nie mehr so gut, wie es war. Aber es wird anders wieder gut, mit dem verlorenen Menschen immer im Herzen. Kim möchte euch Folgendes sagen. Liebe Elisa, du hast heute zu Mutmachgeschichten aufgerufen für Menschen, die gerade erst am Anfang ihrer Trauer stehen. Auch wenn ich mich nach rund anderthalb Jahren auch noch dazu zählen würde, ganz am Anfang zu stehen, möchte ich trotzdem gerne meine Gedanken teilen. Als ich meinen Papa im Sommer 2023 durch Suizid verlor, dachte ich, dass ich an den Schmerzen des Verlustes sterben werde. Ich konnte mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Er war 33 Jahre lang immer an meiner Seite und jederzeit für mich da. Und dann, von einer Sekunde auf die andere, brach meine Welt zusammen. Ich dachte, dass ich nie wieder lachen werde können. Ich dachte, dass ich nie wieder fröhlich sein könnte. Ich dachte, dass die Schwere nie verschwinden wird. Und ja, mit meinem Papa starb so vieles in mir und es wird nie wieder, wie es mal war. Ich werde ihn für immer unfassbar doll vermissen und er wird mir jeden einzelnen Tag fehlen. Doch gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ein Leben mit der Trauer möglich ist. Ich möchte leben, für mich, für meinen Papa und die Menschen, die mir geblieben sind. Und ich möchte ein möglichst gutes Leben führen, so wie er es immer für mich wollte. Auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, man wird wieder lachen können. Man wird auch wieder schöne Momente haben und auch wenn das am Anfang nur von kurzer Dauer ist, so werden neue und besondere Erfahrungen immer mehr werden und immer mehr Raum einnehmen, um die Trauer herum. Das Wichtigste ist aber, dass wir uns das auch erlauben. Wir dürfen wieder glücklich werden. Wir dürfen leben. Wir haben doch nur diese begrenzte Zeit auf der Erde. Niemand kann uns unseren liebsten Menschen zurückbringen. Also lasst uns versuchen, das Leben zu führen, was sich die verstorbene Person für uns wünschen würde. Wir müssen als Suizidhinterbliebene durch Schmerz, Wut, Schuldgefühle, Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit gehen, um einen Umgang mit unserer Trauer zu finden. Aber ich bin mir sicher, dass wir das können. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Ganz liebe Grüße, Kim. Celine schreibt Folgendes. Weil ich so gerne schreibe und weil ich die Idee so schön finde, habe ich auch etwas für die Mutmachfolge geschrieben. Auch wenn ich noch sehr jung war und ich viele Gefühle und Gedanken erst viel später zumindest bewusst hatte. Es ist schwierig und eigentlich unmöglich, es in passende Worte zu fassen. Deswegen habe ich sie in eine Geschichte gepackt. Ich nenne sie mal das zerbrochene Schiff. Und sie geht so. Es gab den Tag, da sank mein Schiff. Es geschah nicht langsam und auch nicht mit einer Vorwarnung. Kein Sturm, keine dunklen Wolken, nicht mal ein leises Knarren des Holzes. Es riss einfach ein großes Loch in den Rumpf und bevor ich begriff, was passiert war, füllte sich das Schiff mit Wasser und es war nichts mehr sicher. Ich rannte an Deck, konnte nicht glauben, dass mein Schiff untergeht. Es war doch nichts kaputt. Nichts hatte ich gemerkt. Ich trieb auf den Wellen, während das, was mein Zuhause gewesen war, in die Tiefe gezogen wurde. Ich wusste nicht, wohin ich sollte, wusste nicht, ob ich jemals wieder Land sehen würde. Mein Schiff war weg. Ich hatte all meine Kraft verloren und es fühlte sich so an, als wäre ich mit dem Schiff untergegangen. Aber so war es nicht. Ein Holztrieb, an dem ich mich still klammerte, ließ mich auf dem Wasser treiben. Die ersten Tage auf dem offenen Meer fühlten sich endlos an. Ohne Vorwarnung bahnte sich ein Sturm nach dem anderen an. Eine lange Zeit kämpfte ich mich durch die vielen Stürme. Wellen aus Schmerz, Schuld und aus Fragen, auf die es keine Antworten gab. Und das Schlimmste an diesem sinkenden Schiff war, dass ich keine Erklärung hatte, warum ich nun im offenen Meer treiben muss. Das Einzige, was da war, war Stille. Und Wellen. Ich hielt mich also an Trümmern fest, an den letzten Worten, an dem, was hätte sein können. Ich hoffte, jemand würde mir zurufen, mir einen Kompass in die Hand geben, mir sagen, wie lange ich durchhalten musste. Aber niemand wusste es. Mit der Zeit merkte ich, dass das Wasser nicht immer so stürmisch war. Ich sah mich um und entdeckte die Holzstücke um mich herum. Die Erinnerungen, die ich an mein altes Schiff noch hatte. Manche Stücke konnte ich noch nicht greifen, ich war noch zu weit weg, um sie mit der wenigen Kraft, die ich noch hatte, zu greifen. Es war schmerzhaft, den Arm so weit auszustrecken. Also blieb ich erstmal da, wo ich war. Ich begann, die Holzstücke um mich herum zu einem kleinen Floß zu binden. Aus den Geschichten, die ich noch hatte, aus der Liebe, die nicht mit untergegangen war, aus den Menschen, die blieben und die dazukamen. Ich fand heraus, dass ich nicht alleine war. Auf diesem stürmischen, beängstigenden Meer ohne mein altes Schiff, das ich über alles liebte, trieben noch andere. Manche hatten gerade erst ihr Schiff verloren und klammerten sich wie ich an irgendetwas. Andere hatten schon begonnen, neue Boote zu bauen. Sie riefen mir zu, erzählten ihre eigenen Geschichten, winkten mir zu und sagten, halte durch, es wird leichter. Mit der Zeit fand ich auch heraus, dass mein Schiff bereits lange Zeit vor seinem Untergang Holzschädlinge oder wie man sie nennt, psychische Krankheit hatte und es seit Jahren nur noch durch sehr dünne Fasern mit allerletztlich vorhandener Kraft zusammengehalten wurde. Ich begriff endlich, dass die Holzwürmer schuld an allem waren. Ich hatte keinen Fehler gemacht. Zuvor dachte ich, ich sei eine zu große Last für das Schiff gewesen. Ich dachte, ich hätte nicht gemerkt, dass etwas am Schiff kaputt war. Nur leider kann ein Mensch nicht ins Innere vom Holz gucken, wenn es sich nicht durch Knarzen bemerkbar macht. Schon fast 15 Jahre lang baue ich nun mein neues Schiff. Mein Schiff ist nicht mehr dasselbe wie damals. Es ist nicht perfekt. Es hat Risse. Und manchmal schwankt es noch auf rauer See. Aber es trägt mich. Und ich habe gelernt, dass das Meer nicht der Sturm ist. Es gibt auch Sonnenaufgänge und die sind wunderschön. Es gibt andere, die auf ihren eigenen Flößen treiben, die rufen und winken und sagen, du bist nicht allein. Wenn dein Schiff gerade gesunken ist, wenn du im Wasser treibst und glaubst, du kannst keinen Tag länger durchhalten, dann halte dich fest. An einem Wort, an einer Erinnerung, an einem Menschen, der noch da ist. Das Meer wird nicht immer so wild sein. Und du wirst eines Tages merken, dass du nicht mehr nur überleben musst. Du wirst wieder segeln. Jetzt kommt eine Nachricht von Doro. Liebe Elisa, hier kommt mein Beitrag für die Mutmacher-Folge. Anfangs denkt man, dass man den Suizid des geliebten Menschen nie überwinden wird. Aber man schafft es. Die Trauer geht zwar nie ganz weg. Sie kommt und geht in Wellen, aber man kann gut mit ihr leben. Es ist sogar wichtig, der Trauer Platz im Leben zu geben und sie zuzulassen. Wenn sie kommt, dann mach das, was dir gut tut. Einfach nur weinen oder laut schreien oder leise ins Tagebuch schreiben oder mit jemandem darüber reden. Es wird wieder Zeiten geben, in denen du lachst. Auch das ist wichtig, sich nicht für Freude zu schämen. Denn wir sind nicht schuld am Suizid unseres geliebten Menschen. Und irgendwann werden wir vielleicht auch ein bisschen stolz darauf sein, dass wir die schwere Anfangszeit überstanden und irgendwie gemeistert haben. Und irgendwie auch daran gewachsen sind. Als nächstes kommt eine Nachricht von Aline. Hallo Elisa. Hier ein paar Sätze zu deinem Aufruf, die mir nach dem Suizid meiner Mama vor 8 Monaten gut getan hätten. Du bist nicht schuld am Tod deiner Mama. Auch wenn du mit eine der einzigen warst, der sie ihre Depressionen anvertraut hat, hattest du trotz deiner großen Liebe für deine Mama keine Macht, diese Krankheit zu heilen. Die Krankheit kämpft gegen die erkrankte Person, vergiftet gut gemeinte Ratschläge und Unterstützungsangebote, verwandelt diese in eine riesengroße Scham, weil du dir als Kind Sorgen machst und deine Mama dich doch auch schützen wollte. Ja, keine Belastung sein, für niemanden. So wurde sie doch leider schon als Kind geprägt. Auch deine Mama ist nicht schuld an ihrem Tod. Sie hat in der Stille gekämpft wie eine Superheldin. Ein Kampf, der so laut hätte sein müssen. Sie wollte leben, sich wieder so fühlen wie vor der Erkrankung. Aber die Depression hat ihre Seele nach und nach verschluckt, vergiftet. Im Nachhinein liegen die Anzeichen ganz klar und auch laut vor einem. Aber rückwärts betrachtet lässt sich alles anders und leichter bewerten. Man kennt ja den Ausgang der Situation. Sitze also bitte nicht allzu lange in dem Gedankenkarussell, das dir immer wieder mantraartig vorbetet, was du alles hättest sehen müssen und wie du hättest reagieren und helfen sollen. Es ist doch selbstverständlich, dass du alles in deiner Macht Stehende für deine Mama getan hättest, hättest du das Wissen von heute gehabt. Von Herzen alles Gute, Aline. Nun kommen ein paar Zeilen von Kathi. Es ist was Schreckliches passiert und es gibt kein Wort, das diesen Schmerz mildern kann. Dieser Tod ist grausam und gerade für die Angehörigen nicht greifbar. Die von dir geliebte Person hatte aber keinen anderen Ausweg mehr sehen können. Es war leider keine Energie mehr da, um dies abzuwenden. Das hat er, sie ganz allein für sich entschieden und für sich zu verantworten. Unsere Liebe allein reichte nicht aus. Bitte versuche, dich nicht verantwortlich zu machen. Unsere schwere Aufgabe ist es nun, damit irgendwie umzugehen. Und auch dafür gibt es kein Patentrezept. Wenn du weinen willst, dann weine. Wenn du schreien willst, dann lass es raus. Du darfst traurig, wütend, erschöpft und hilflos sein. Versuche darüber zu sprechen, mit weiteren Angehörigen, Freunden oder auch Fremden. Dies können Vereine wie Argus sein oder andere betroffene Personen bei Selbstwort. Du bist nicht allein. Wir können diesen Schmerz nur allzu gut nachempfinden. Und auch für die Trauer gibt es keinen zeitlichen Rahmen. Den bestimmst nur du allein. Das können auch viele Jahre sein. Finde deinen persönlichen Weg und deine persönliche Trauer. Du hast auch die Möglichkeit, als enger Angehöriger Einsicht in die Ermittlungsakte zu beantragen. Diese forderst du entweder über einen Anwalt oder direkt bei der Staatsanwaltschaft an. Egal, was du tust und wann du es tust, achte auf dich. Du bist wertvoll und der Verlust unserer Lieben soll darauf keinen Einfluss haben. Liebe Grüße, Kathi. Die nächste Nachricht kommt von Katrin. Du bist nicht allein. Wir sind viele. Irgendwann kann man das Schicksal mit in sein Leben einbauen, wie einen Armreif, den man ganz selbstverständlich mit sich trägt. Sei mutig, rede über deinen Verstorbenen. Nimm keine Rücksicht auf dein Umfeld und ihre Unsicherheit. Du hast dir das schließlich nicht ausgesucht, dieses neue Leben, welches du nun führen musst. Höre immer auf dein Bauchgefühl, immer. Es ist dein Wegweiser in Richtung deiner Heilung. Du bist nicht komisch oder anders. Du hast dich nun mal verändert. Wie sollte es auch anders sein? Lieber Gruß, Katrin. Hier kommen jetzt Worte von noch einer Kathi. Lieber Mensch, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du Verallgemeinerungen gerade nicht anerkennst. Du bist wahrscheinlich der festen Überzeugung, dass du so tief in deinem Schmerz, deiner Energielosigkeit, deiner Trauer steckst, dass du keinen Ausweg sehen kannst. Genau da steckte ich auch drin und alles, was mein Umfeld mir sagte, stieß ich einfach von mir weg. Ich konnte diesen Schmerz nicht mehr ertragen. Ich redete mich schlecht und war der Meinung, dass die Welt ohne mich besser dran wäre. Ich war hasserfüllt auf alles und vor allem auf mich selbst. Auch durch selbstverletzendes Verhalten konnte ich mich nicht mehr spüren. Ich steckte sehr tief fest. Ich sah nicht mehr die Liebe um mich herum und auch nicht die Schönheiten in der Natur. Ich wollte raus, aber fand anfangs keinen Weg. Ich verschloss mich in mir selbst und meiner Wohnung. Ich kenne diese Dunkelheit, auch wenn deine sehr wahrscheinlich noch anders aussieht. Aber ich kann dir versprechen, dass es diesen Weg aus dem Loch gibt. Er ist beschwerlich, das gebe ich zu. Aber am Ende wirst du wieder die Schönheiten in der Natur, in deinem Umfeld und in dir sehen. Du wirst stolz auf dich sein, denn nur du weißt, wie schwer es war. Nur wie sind nun die Zutaten für diesen unscheinbaren Zaubertrank? Rede. Rede mit Menschen in deinem Umfeld. Es gibt viel mehr Menschen, als du denkst, die auch diesen Zustand kennen. Versuch nicht unbedingt alleine zu sein. Gehe raus und bewege dich. Suche dir professionelle Hilfe und wenn es wegen fehlenden Kapazitäten erstmal nur der Hausarzt ist. Mach dir einen Notfallplan, wenn du es noch kannst, mit Dingen, die dir eine Freude machen und mit Namen und Telefonnummern, die du immer wählen kannst, auch mit der Telefonseelsorge. Du bist sehr wichtig und keine Belastung. Im Gegenteil, ohne dich ist die Welt nicht mehr dieselbe. Dein Umfeld wäre am Boden zerstört, wenn du weg bist. Viele finden sich dann nur sehr schwer im Leben zurecht. Das Leben ist für den einen oder anderen dann auch nicht mehr lebenswert. Sei du der Mensch, der diesen ewigen und traurigen Kreislauf durchbricht, für dich und für andere. Du hast das Leben verdient und wenn es nicht das ist, was du gerade lebst, dann schau nach Veränderungen. Räume auf und trenne dich von allem, was dir Energie zieht. Das können mitunter auch Menschen sein, die dir nicht gut tun. Schau nach neuen Hobbys und nach neuen Lebensaufgaben. Wechsel, wenn es sich so anfühlt, den Job oder den Wohnort. Du bist in deinem Lebensfilm der Hauptdarsteller. Zugleich bist du der Regisseur. Du schreibst deine eigene Geschichte. egal was andere sagen. Wenn es sich für dich gut anfühlt, dann mach es. Du bist es wert. Mach die Welt bunter und fröhlicher. Liebe Grüße, Kathi. Patricia schreibt: Meine Worte zum Mut machen. Unsere Liebsten wünschen es sich, dass wir weiterleben. Sie schicken uns Kraft, schauen auf uns, wachen jetzt über uns und senden uns auf ihre Art Zeichen. Die Dankbarkeit für all die wertvolle Zeit, die wir mit ihnen hatten, soll uns erfüllen. Der Podcast hat mich getragen, weil ich nicht alleine bin, weil niemand mich besser verstehen kann als die Erzähler und Zuhörer. Weil wir die Kraft haben, weiterzuleben, auch wenn es unfassbar schwer ist. Weil unsere Liebsten es wert sind, dass wir über sie erzählen, weil wir darüber sprechen dürfen, sollen und können. Und an die, die überlegen, ihrem Leben ein Ende zu setzen, möchte ich Folgendes richten. Hab den Mut, dich jemandem anzuvertrauen. Glaube auf keinen Fall, dass du eine Last bist und wir besser dran wären ohne dich. Das ist nicht so. Wir würden alles tun, um dir auch nur irgendwie helfen zu können. Wir sind unsicher, oft voller Hoffnung, weil wir denken, alles wird gut. Auf jeden Fall sind wir voller Liebe. Also bitte tut es nicht. Es bricht uns das Herz. Das Leben kann beschissen und ungerecht sein, keine Frage. Aber wenn noch ein klitzekleines bisschen Kraft und Wille da ist, öffnet euch. Ich bete für jeden Einzelnen von euch. Als nächstes hat Steffi mir Folgendes geschickt. Liebe Elisa, gern würde ich Worte finden, die Mut zusprechen in der sogenannten Akutphase. Leider kann ich selbst nicht aus Erfahrung sprechen. Vor dem Suizid meines Mannes habe ich mich mit diesem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich hatte am Folgetag Besuch von einer Seelsorgerin. Ich konnte dem Gespräch überhaupt nicht folgen, da vorausgesetzt wurde, dass ich über die Vorerkrankung informiert bin. War ich aber nicht. Das Einzige, was hängen geblieben ist, war die Aussage: Achte auf dich, schlafe, esse, trinke und mehr musst du jetzt nicht tun. Sorge einfach nur dafür, dass du für dich selber sorgen kannst. Liebe Elisa, was ich sagen möchte ist, bevor ich jemanden ermutigen möchte, sollte ich hinterfragen, ob er um die Zusammenhänge von Depression und Suizid Bescheid weiß. Dann würde ich ansetzen und vermitteln, dass nichts in dieser Phase komisch ist. Alle Gedanken und Emotionen haben eine Berechtigung. Alles, was jetzt wichtig ist, ist der Mensch selber und er hat ein Recht darauf, das zu tun, was gerade für ihn gut ist. Ich persönlich habe mindestens 4 Wochen nur Kaffee gekocht, geduscht und im Garten rumgesessen, mehr war nicht drin. Diese sind zwar keine Worte, die Mut machen, aber ich finde, sie helfen gerade am Anfang erst einmal über die Ausnahmesituation hinüber. Ich konnte am Anfang mit der Aussage, es wird mit der Zeit besser, beziehungsweise man lernt, damit zu leben, nichts anfangen. Ich habe es einfach nicht geglaubt, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Für mich war es hilfreich, dass ich jeden Tag darüber sprechen konnte, mit einer Freundin, und sie hat mich auch ein Stück in der Erstarrung gelassen. Ich durfte einfach sein, wie ich es gerade wollte. Ich musste einfach nichts tun, nur atmen. Meine eigene Erfahrung ist, dass man als Tröstender den Mut haben sollte, den Hinterbliebenen so zu nehmen, wie und wo er gerade ist, und dies ebnet den Weg, dass der Angehörige für sich den Mut nach vorn findet, beziehungsweise sich der Mut entwickeln kann, wenn die Anfangszeit der Starre abnimmt. Viele liebe Grüße, Steffi. Als nächste hat Petra geschrieben. Liebe Elisa, nachdem ich jetzt mehrfach deinen Aufruf zur Mutmachergeschichte gesehen habe, erzähle ich dir nun von mir. Es sind jetzt 3 Jahre, 2 Monate, 2 Wochen und 1 Tag vergangen, seitdem uns meine Tochter verlassen hat. Und ja, man denkt zuerst, dass man damit doch nicht weiterleben kann. Jeden Abend habe ich gebetet, dass ich am nächsten Morgen nicht mehr aufwache. Doch so kam es nicht. Im Unterbewusstsein schien der Lebenswille noch zu existieren. Je mehr Zeit verging, desto mehr konnte ich wieder am Leben teilhaben. Und rückblickend denke ich, dass es meine Enkel waren, die mir den Sinn des Lebens zurückgegeben haben. Mein Großer, der Sohn meiner verstorbenen Tochter, ist jetzt 6 Jahre alt. Sein halbes Leben ist er nun schon ohne seine Mama. Für ihn und seinen Papa musste es auch irgendwie weitergehen. Und die beiden meistern das vorbildlich. Dabei sind sie auf sich allein gestellt, denn beide Großelternpaare wohnen nicht im selben Ort wie sie. Und dadurch, dass sie die Stadt, in der sie alle drei zusammengelebt haben, verlassen haben, gibt es auch unmittelbar keine Freunde. Für meinen Enkel ist es, bis jetzt, eine normale Situation, dass seine Mama gestorben ist. Mein zweiter Enkel ist jetzt 3 Jahre alt geworden. Er kam kurz nach dem Tod meiner Tochter zur Welt. Auch für meinen Sohn, der sein einziges Geschwister verloren hat, war es Trost, seine eigene kleine Familie zu haben. Mein Mann und ich sehen die Kinder nicht so häufig, aber wenn, gibt es uns Trost und Kraft, unser Leben zu meistern. Nichtsdestotrotz fehlt mir meine Carmen an jedem einzelnen Tag. In der Hoffnung, mit meiner Geschichte anderen Suizidangehörigen Mut zu machen, verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen. Petra. Die nächste Nachricht kommt von Anke. Hallo, ich heiße Anke und bin 54 Jahre alt. Mein Mann hat sich vor einem Jahr das Leben genommen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Auf einmal war mein Leben weg. Ich habe irgendwie funktioniert, aber ich war wie in einer Blase gefangen. Irgendwie nicht dazugehörig. Ich hatte große Angst, ob ich alles alleine schaffe. Ich habe ein Haus, einen Hund und arbeite im Dreischichtsystem. Mein Mann hat sich immer um alles gekümmert. Er war bereits Rentner. Mit der Zeit wurde ich aber immer mutiger. Ich habe alles Stück für Stück geregelt. Jedes Mal, wenn ich etwas geschafft habe, war ich stolz auf mich. Jetzt, nach einem Jahr, weiß ich, dass ich im Alltag gut zurechtkomme. Ich habe keine Versagensängste mehr. Natürlich vermisse ich meinen Schatz über alle Maßen und ich weine auch noch viel, aber das wird auch so bleiben und das gestehe ich mir auch zu. Er war meine große Liebe und wird für immer ein Teil von mir sein. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, weiterzumachen, auch wenn man das am Anfang nicht glaubt. Haltet bitte durch und tut euch Gutes. Es wird immer wehtun, aber der Schmerz wird erträglicher. Man kann irgendwann damit leben. Liebe Grüße, Anke. Nun möchte ich euch eine ganz lange Nachricht von Lina vorlesen. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute habe ich Elisas Aufruf zur Mutmachfolge gesehen und möchte dazu gerne ein paar Zeilen verfassen. 1994 starb mein Vater durch Suizid. Damals war ich fast 5, also noch nicht gerade groß. Obwohl ich noch so jung war, habe ich viele sehr schöne Erinnerungen an ihn, in denen ich ihn als sehr zugewandten, aufmerksamen und liebevollen Vater wahrnehme. Diese Erinnerungen, auch wenn es nur Fetzen sind, sind richtige Lichtblicke und haben mir über die Jahrzehnte hinweg sehr geholfen, an dem Kern des Ganzen festzuhalten, an der Liebe. Es war nicht immer einfach, sie nicht aus dem Blick zu verlieren. Zwischenzeitlich war es schon sehr duster. Vor allem, weil ich vieles einfach noch nicht verstehen konnte und über Jahre hinweg immer in Etappen und Häppchen mehr und mehr von den ganzen Umständen erfahren habe und vieles in der Schwebe hing. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass einige Erwachsene mehr wussten oder Andeutungen gemacht haben, die ich nicht verstanden habe. Und ich habe nur gefühlt, irgendetwas stimmt hier nicht, aber ich wusste nicht was. Letztens habe ich mal gelesen, dass Kinder in dem Alter, das ich circa beim Tod meines Vaters hatte, Tod als Reise verstehen. Ich habe sogar nach dem Tod meines Vaters geträumt, dass er einen verschneiten Berg hochwandert, sich noch zu mir umdreht und mir sagt, ich solle mir keine Sorgen machen. Er sei nur im Urlaub und bald wieder da. Ich habe darauf vertraut und entsprechend dann das Gefühl gehabt, weil er einfach nie wieder kam, dass er sein Wort nicht gehalten hat. Ich hielt den Traum für echt. Wenn Menschen sagen, sie wären lieber wieder Kind, sie wünschen sich ihre Kindheit zurück, winke ich immer dankend ab und sage, auf gar keinen Fall. Ich bin so froh, erwachsen zu sein und mich nicht mehr so fremdbestimmt, verloren, verwaist und hinterblieben zu fühlen. Ich hatte als Kind extreme Zweifel an der Welt an sich und dachte mir, was ist das hier bitte schön für ein Ort, das habe ich mir hier aber ganz anders vorgestellt. Gleichzeitig hatte ich auch lange kein Vertrauen in meinen Körper. Ich weiß, er hat versucht, mich zu schützen mit seinen Mechanismen und Strategien, aber oft konnte ich mich einfach nicht in ihm zu Hause und geborgen fühlen. Wenn es Veränderungen gab, was für meinen Körper immer Bedrohung bedeutete, zum Beispiel die Einschulung in die erste Klasse, eine Flugreise, eine Schiffsreise, reagierte mein Körper mit einem Abwehrprogramm und zeigte der Außenwelt unverblümt, was er von ihr hielt. Ich habe meine Kindheit fast komplett damit verbracht, mich zu übergeben. Das war natürlich sehr anstrengend, hielt aber zum Glück nur bis in die späte Jugend an. Es hat sehr lange gedauert, bis ich meinen Körper wieder für mich hatte. Der Durchbruch kam tatsächlich erst in den letzten Jahren. Traumata können eine ganz schöne Ausdauer haben und den Körper lange in Beschlag nehmen. In einem Artikel habe ich dazu kürzlich prägnant gelesen: Schuld, Stigma und Scham. Das sind die 3 S rund um das Thema Suizid und die 3 S, die die Trauer von Suizidhinterbliebenen stark verkomplizieren. Davon kann ich ein Lied singen. Darin erkenne ich mich wieder und spüre direkt diese Hitze, die in Unsicherheitsmomenten in meinem Körper emporkeimt. Wie etwa nach sozialen Interaktionen, wo ich hinterfrage und durchanalysiere, ob der und der Spruch richtig verstanden wurde, sprich, ob ich abgelehnt wurde und wie die Leute wohl zu mir stehen. Eine Erkenntnis der letzten Jahre: weil ich mich zu lange nicht in meinem Körper zu Hause fühlen konnte, habe ich mich in meinen Kopf geflüchtet, in die Rationalität. Dort dann aber ein manchmal schon fast obsessives Analyse-Panikprogramm veranstaltet. Seit ein paar Jahren werde ich aber immer besser im Fühlen und Vertrauen und flüchte nicht mehr so viel und unkontrolliert in meinen Kopf. Bei dieser Entwicklung stellte 2012 eine Zäsur dar. In dem Jahr ist meine Oma, die Mama meines Vaters, verstorben und die Karten haben sich neu gemischt. Sie hat eine große Lücke hinterlassen und in diese Lücke ist dann ganz viel Erzählstoff reingeströmt. Inhalte, die mir lange verborgen waren, die mein Körper vor mir versteckt hat. Ich hatte schon lange das Bedürfnis, darüber zu schreiben und 2012 ging es dann so langsam los. Jetzt lebt mein Vater an meinen Geschichten weiter und er findet in meinen Erzählungen Halt. Es hilft mir aber nicht nur, das literarisch aufzuarbeiten, sondern meine Erinnerungsarbeit hat noch andere Säulen. Ich fahre mittlerweile zum Beispiel gerne alleine an Orte, von denen aus mein Vater uns Kindern Postkarten geschrieben hat, von Klassenfahrt an der Weser oder auch aus Bayern. Dort mache ich dann Urlaub, wandle auf seinen Pfaden und verbringe einfach ganz viel Zeit alleine, in aller Ruhe und gebe mir viel Raum. Sowieso hilft es mir, mein Leben so zu gestalten, dass ich alles in meinem Tempo mache. Ich arbeite nicht Vollzeit, verbringe viel Zeit mit den Menschen, die mir am wichtigsten sind und verbringe auch ganz viel Zeit mit mir selbst und fühle mich mittlerweile extrem wohl mit mir. Und dann sind es kleine Rituale, die Bedeutsamkeit und Verbundenheit erschaffen. Vor ein paar Jahren, an seinem 75. Geburtstag, haben wir an der Stelle, an der mein Vater verstarb, ein Holzkreuz aufgestellt und einen Rosenkranz gepflanzt. In der Weihnachtszeit fahre ich dorthin und stelle jeden Adventssonntag eine Kerze auf und hänge Weihnachtsschmuck in die Zweige. Solche Späße halt. Dadurch ist mein Vater sehr präsent in meinem Alltag und schmunzelt über die kleinen Überraschungen, die ich für ihn veranstalte. Übrigens war ich, wie oben schon geschrieben, im Urlaub in Bayern. Das war ein ganz besonderer Besuch, denn kurz vor seinem Tod war mein Vater dort in Therapie. Nach dieser Therapie ist er wie im Treibsand verschwunden. Damals gab es wohl noch Therapieansätze, die darauf ausgelegt waren, Aggressionen und Wut hervorzuholen. Es war wohl auch schon zu der Zeit ein nicht mehr ganz so populärer Ansatz, aber dennoch fußte er ja nach damaligem Verständnis auf der Annahme, dass das etwas bringt. Mittlerweile weiß man, dass diese Therapieformen Menschen mit Depressionen in den Suizid führen können. Das eigene Leben hängt bei jeglichen Erkrankungen, seien es jetzt Depressionen oder Krebs, auch immer davon ab, was der Stand der Forschung ist und welche Ressourcen einem wann zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise ob man Zugang dazu hat. Er hat jedenfalls nach der Therapie in Bayern, die 3 Wochen ging, jeglichen Halt verloren. Er hat sich nach seiner Rückkehr direkt in eine Klinik bei uns in der Stadt einweisen lassen, wo er dann noch 1,5 Monate war. Die Schlafstörungen gingen dort richtig los. Er hat am Ende die letzten Wochen gar nicht mehr geschlafen. Er war gefangen in Themen seiner Kindheit und wie alleine und verlassen er sich fühlt. In einem seiner letzten Briefe schrieb mein Vater: Ich wünsche den Kindern, dass sie freie, starke und liebende Menschen werden. Ich bin es leider nie geworden. Er spricht selbst davon, nicht frei zu sein. Sein Wunsch war es also nicht, nicht mehr zu leben, sondern sich von den Empfindungen und Themen zu lösen, die für ihn unerträglich waren und denen er keinen Halt geben konnte. Er hat sich nach Halt gesehnt und nach Ruhe und Geborgenheit. Der einzige Weg, diese Empfindungen loszuwerden, war, sich von seinem Körper zu lösen, ihm zu entfliehen. Was mich an den oben zitierten Zeilen aus dem Brief sehr schmerzt, ist es, zu lesen, dass die Depression ihn davon überzeugt hat, er sei kein liebender Mensch, und zu merken, dass ihm sein liebevoller Blick auf sich selbst komplett abhanden gekommen ist. An dem Brief wird auch deutlich: Der Tod meines Vaters hatte nichts mit der Liebe zu tun, die er für uns hatte, sondern mit der fehlenden Liebe für sich selbst. Das deckt sich mit dem Gefühl, das ich hatte, als wir von seinem Tod erfahren haben. Ich hatte direkt das Gefühl, dass er mir genommen wurde. Nicht, dass er gegangen ist, sondern dass er mir genommen wurde. Von etwas, das ich damals noch nicht greifen konnte. Heute kenne ich mich mit der Erkrankung Depression gut aus und weiß, dass die Depression ihn mir genommen hat. Erst langsam und schrittweise, dann mit einem lauten Krach. Obwohl mein Vater jetzt schon über 31 Jahre nicht mehr lebt, habe ich mit jedem Jahr das Gefühl, dass er immer präsenter wird, dass meine Erinnerungsarbeit, oder vielleicht ist es auch schon Erinnerungskult, Früchte trägt und ich selbstbewusst den weiteren Weg gehen kann, weil ich weiß, dass er immer an meiner Seite ist und weil ich weiß, dass wir uns in irgendeiner Form wiedersehen werden. Ich trage dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Und hinter dem Vorhang sehen wir uns dann wieder auf einer ganz besonderen Bühne. Viele Grüße in die Runde und ganz viel Liebe an euch, ihr freien, starken und liebenden Menschen. Lina. Die nächste Nachricht kommt von Kim. Liebe Elisa, liebe Selbstworthörer Menschlein, bevor ich anfange, ich hoffe sehr, dass ich mit meiner Wortwahl sensibel genug bin und niemandem irgendwie auf den Schlips trete oder verletze, denn das möchte ich auf keinen Fall. Ich bin Kim, 28 und schwer depressiv. Das Thema Suizid, Gedanken begleitet mich, seit ich etwa 13 Jahre alt bin. Immer wieder habe ich Abschiedsbriefe geschrieben, immer wieder überlegt, welche Methode ich wählen möchte, immer wieder kamen dann doch noch letzte Bedenken. Was, wenn mich doch jemand vermisst? Wenn nicht meine Eltern, vielleicht andere Menschen? Was, wenn ich überlebe? Was, wenn das Leben doch noch was Gutes für mich bringt, auch wenn ich es gerade nicht glaube? Also hielt ich jedes Mal aufs Neue nochmal ein bisschen durch und bereue es auch nicht. Denn mit jedem nicht durchgeführten Suizid kamen auch wieder helle und schöne Tage. Mit jedem Mal, wenn die Dunkelheit mich wieder zu verschlingen drohte und Selbstverletzung, im Volksmund leider eher unter Ritzen bekannt, nicht mehr zu helfen schien, wurden diese fiesen Gedanken lauter und lauter. Jedes Mal recherchierte ich, schaute mir Dokus an, hörte Podcasts von therapeutischen Fachkräften, um mich abzuhalten, um mir Tipps zu holen. Immer wieder schrieb ich Abschiedsbriefe an meine Mutter, Schwester, Freundinnen, einfach um irgendwie weiterzumachen, denn tief im Inneren hatte ich Angst. Ungefähr im Juni 2024 stieß ich dann auf deinen Podcast, liebe Elisa, und ich habe ihn innerhalb weniger Wochen komplett durchgehört. Zu der Zeit war ich das zweite Mal in der Tagesklinik und der Podcast lief jede freie Sekunde, aber auch in der Ergotherapie begleitete er mich akustisch. Ich war wie besessen davon, musste meiner kranken Seele beweisen, dass es wirklich schlimm sein wird, sollte ich diesen Schritt wagen. Und es half und hilft mir wirklich. Es tut so weh, den Hinterbliebenen zuzuhören. Und es tut mir so unfassbar leid, jeder einzelne Mensch, der eine kranke Seele hat, gehen lassen zu müssen. Ich denke, der Podcast hilft vielen Menschen, sei es Hinterbliebenen, denen er zeigt, dass sie nicht alleine sind, aber auch Menschen wie mir, die immer wieder am Leben zweifeln und denen durch die vielen verschiedenen Folgen gezeigt wird, dass sie definitiv Schmerz hinterlassen werden. Ich glaube aber auch, dass, wenn man zu tief in der Dunkelheit steckt, auch das überschattet wird durch diese fiese Erkrankung. Krebs der Seele, wie du es nennst, liebe Elisa, es ist so zutreffend. Trotzdem, seitdem ich den Podcast kenne und höre, habe ich ihn schon zahlreich weiterempfohlen. Mir selbst hat er ein Stück weit zur Heilung beigetragen. Ich möchte niemandem wehtun und auch kein anderer depressiver Mensch möchte dies, da bin ich mir sehr sicher. Es tut mir sehr leid, dass es so viele Folgen geben muss, dass so viele Menschen diesen Schmerz spüren müssen. Ich möchte nicht dazugehören, möchte meinen Angehörigen dieses Leid ersparen. Meine Depression wird nie verschwinden, das weiß ich. Und die passiven Suizidgedanken werden mich auch immer begleiten, auch das ist mir bewusst, leider. Aber ich weiß auch, dass das Leben lebenswert ist, auch mit Depressionen, auch mit diesem Leid. Liebe Elisa, danke von Herzen, dass du deine Geschichte publik gemacht hast und dass du Menschen eine Stimme gibst. Dein Podcast ist definitiv ein Grund, dass ich weiterleben möchte, dass ich weiterkämpfe. Ich wünsche allen Hörenden ganz viel Kraft und danke jedem Einzelnen für das Teilen eurer Geschichte. Passt auf euch auf, ihr seid wertvoll. Liebe Grüße, Kim. Silvia hat mir eine Nachricht geschickt. Liebe Elisa, auch mich hat dein Podcast durch die dunkelste Zeit nach Ralfs Suizid getragen. Ich glaube, 2 Tage nach seinem Suizid habe ich nach Hilfe zum Austausch im Internet gesucht. Dort stieß ich auf diverse Hilfsangebote, unter anderem wurde mir dein Podcast genannt. Ich fand ihn sehr zügig und hörte die ersten Folgen und merkte das erste Mal Erleichterung, dass ich nicht alleine war. Nicht alleine mit dem Suizid und den ausgelösten Gefühlen von Schuldgefühlen, Mitleid, Unverständnis des Vollzuges, Wut, unendlicher Trauer mit Einsamkeit, dadurch ausgelöste eigene Suizidgedanken, dies alles nicht durchstehen zu können. Literatur konnte ich in den Schockmonaten nicht lesen, da die Konzentration nicht mitspielte. Jedoch mit immer mehr Hören des Podcasts fühlte ich mich nicht mehr allein betroffen. Auch wenn es viele Aufs und Abs gibt, ist das Gefühl geblieben, ich bin nicht alleine betroffen. Dies hilft, den Blick nach vorne zu richten. Ganz lieben Dank für den Podcast, er ist so wichtig. Liebe Grüße, Silvia. Nicole möchte auch gerne eine Mutmacher-Nachricht hinterlassen. Ihr lieben Betroffenen, ich kann euch den Schmerz, den ihr fühlt, leider nicht nehmen, aber ich weiß ganz genau, wie es euch geht. Das Schrecklichste ist passiert und ein lieber Mensch hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Mein Schmerz ist auch noch ganz frisch, aber ich kann euch sagen, dass es Hilfe gibt. Eine der Hilfen habt ihr bestimmt schon durch das Kriseninterventionsteam bekommen. Die Argus-Selbsthilfegruppe wurde euch eventuell empfohlen. Ich kann euch nur raten, geht zu einem Treffen in eurer Nähe. Hier sind Menschen, denen genau das Gleiche passiert ist. Hier wird man verstanden und aufgefangen. Hier kann man frei über das Thema Suizid reden, ohne auf irgendetwas Rücksicht zu nehmen, so wie man es bei Freunden oder Bekannten oft macht. Die andere Hilfe habt ihr mit dem Podcast von Elisa. Er ist so unglaublich wertvoll. Hier erkennt man, dass man mit dem Verlust und dem Schmerz weiterleben kann, dass es zwar nicht leichter wird, aber dass man es schaffen kann. Bitte sucht die Schuld auch nicht bei euch, denn ihr seid es nicht. Schuld ist einzig und allein die Depression. Ich wünsche euch Familie und Freunde, die mit euch über den Verstorbenen reden, auch wenn es zum 100. Mal ist. Hört nie auf, darüber zu reden. Das entlastet euch. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, Mut und Zuversicht. Ganz liebe Grüße, eure Nicole. Nun kommen ein paar Zeilen von Claudia. Mutmacher-Nachricht. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber wir lernen, mit dem Geschehenen zu leben. Ganz langsam und immer Schritt für Schritt finden wir unseren Weg, damit zurechtzukommen. Am Anfang sind es sehr, sehr kleine Schritte, manchmal fast unmerkliche und manchmal geht es auch zurück. Am Anfang manchmal nur Sekunde nach Sekunde, aber langsam werden die Schritte größer und führen uns auf den Weg, den wir zu gehen haben. Durchhalten. Es wird anders. Nicht so wie vorher, aber dennoch okay. Nadine hat Folgendes an euch gerichtet. Hallo ihr Lieben, ich verlor meinen Sohn im Jahr 2020 mit 17 Jahren. Am Anfang war nur Ohnmacht und unendlicher Schmerz im ganzen Körper, wo ich dachte, wie soll das nur weitergehen? Wie soll ich so weiterleben? Von einer auf die andere Sekunde lag mein und unser Leben in Scherben und ich dachte darüber nach, hinterherzugehen. Aber das konnte ich meiner 13-jährigen Tochter nicht antun. Also beschloss ich, für sie weiterzuleben. Ich setzte mich mit dem Tod meines Sohnes auseinander und verstand mit der Zeit, dass er das nicht in einem psychisch gesunden Zustand getan hat und uns nicht damit verletzen wollte und nahm mein Schicksal an. Ich habe meinen Frieden damit gefunden. In meinem Herzen lebt er auf ewig weiter und ich lebe dieses Leben auch für ihn. Dann wurde aus für meine Tochter überleben ein für mich weiterleben. Und mittlerweile genieße ich das Leben und freue mich an den vielen positiven Dingen in dieser Welt. Und wenn ich eines Tages wieder bei ihm bin, werde ich ihm viele schöne Sachen erzählen können. Gebt nicht auf. Hallo, lieber Mensch da draußen. Wenn du dich mit dem Gedanken beschäftigst, von dieser Welt zu gehen, weil du vielleicht denkst und fühlst, dass diese Welt dir nichts Gutes mehr zu bieten hat, dann versuch einen guten Moment zu finden, wo du mal alles Positive, was in deinem Leben passiert ist, aufschreibst und diesen Moment versuchst zu verinnerlichen. Auch wenn es dir wahrscheinlich sehr schwer fallen wird. Denk an die Menschen, die dich unendlich vermissen werden und du sie wahrscheinlich auch. Finde jemanden, mit dem du sprechen kannst, denn alles, was du rauslassen kannst, nimmt Druck von deiner Seele. Momentan bist du in Dunkelheit gehüllt. Aber auch wenn du es aktuell für unmöglich hältst, die Sonne wird auch für dich wieder scheinen und deine Seele wärmen. Gib bitte nicht auf. Hier kommt noch eine Nachricht von Anni, deren mutmachenden Worte ich weiter vorne bereits vorgelesen habe. Sie hat mir noch einen Zusatz geschickt und der kommt jetzt. Liebe Elisa, ich musste gründlich darüber nachdenken, ob ich etwas Mutmachendes für Menschen mit Suizidgedanken schreiben kann. Eigentlich nicht wirklich. Ich kann nur beschreiben, was es für uns Hinterbliebene bedeutet. Denn ich kann die Verzweiflung, so nicht mehr weiterleben zu können, mir nur vorstellen, da ich, Gott sei Dank, nicht an Depressionen oder Ähnlichem leide. Allerdings habe ich ein schweres Trauma seit unserem Verlust. Jedoch bin ich nicht des Lebens müde. Ich weiß, dass viele Menschen mit Suizidgedanken glauben, dass es für ihre Lieben leichter, besser oder einfacher ohne sie wäre. Da kann ich nur sagen, dass es für alle Hinterbliebenen, egal ob Eltern, Geschwister, Kinder, Freunde oder Kollegen und Kolleginnen, nicht besser oder leichter ist ohne den betreffenden Menschen. Ich würde behaupten, sogar das Gegenteil ist der Fall. Wir leiden auf so vielen Ebenen für den Rest unseres Lebens. Es bleibt, egal was der Kopf auch sagt, anfangs rund um die Uhr, nach 3 Jahren nur noch mehrmals täglich, ein Gefühl des Versagens, der Hilflosigkeit, des sich nicht genug geliebt fühlens und so vieles mehr. Wir würden definitiv alles ertragen, wenn er nur noch hier wäre. Es bleibt eine ewige Lücke und es gibt endgültig keine Hoffnung mehr. Alles Liebe, Anne. Nun eine Nachricht von Stefanie. Manchmal fühlt sich das Leben an, als würde die Dunkelheit niemals weichen, als ob der Schmerz nie nachlässt. Aber auch in der tiefsten Nacht gibt es Sterne, kleine Lichter der Hoffnung, die dir zeigen, dass du nicht alleine bist. Du bist wichtig, deine Geschichte zählt. Selbst wenn du es gerade nicht sehen kannst, gibt es Menschen, die dich lieben, die dich brauchen, die dich halten, wenn du fällst. Eines Tages wird der Schmerz nicht mehr alles überdecken. Eines Tages wirst du wieder atmen, ohne dass es wehtut. Halte durch. Ein Tag nach dem anderen. Du bist stärker, als du glaubst. Und du bist nicht allein. Liebe Grüße, Stefanie. Christiane hat Folgendes geschrieben. Hier meine Nachricht an die Hinterbliebenen. Als ich 1988 meinen geliebten Bruder durch einen Suizid verloren habe, dachte ich, die Welt bleibt stehen und ich werde im Leben nicht mehr froh sein können. Damals war meine Tochter erst 2 Jahre alt und ich hatte wahnsinnig zu kämpfen, meinen Alltag zu bewältigen. Es gab damals noch keinerlei Hilfe, keine Selbsthilfegruppe, geschweige denn so einen wertvollen Podcast. Ich konnte es kaum ertragen, dass die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und vor allem, dass das Leben anderer einfach weitergeht. Obwohl ich eine tolle Familie habe, fühlte ich mich unglaublich alleine, da jeder auf seine ganz eigene Weise getrauert hat. Die Frage nach dem Warum hat mich lange Zeit zermürbt. Mir hat es damals geholfen, immer wieder über meinen Bruder zu sprechen, so blieb er in meiner Nähe. Es hat viel Zeit gebraucht, um das Geschehene zu akzeptieren. Irgendwann ist mir klar geworden, dass dieser Tod seine ganz persönliche Entscheidung war. Er konnte so nicht mehr weitermachen. Ich habe verstanden, dass keiner Schuld an seinem Tod hat. Er hat sich gegen das Leben, sein Leben, entschieden. Irgendwann konnte ich seinen Schritt akzeptieren und annehmen. Nun könnte man sagen, dass es schon so viele Jahre her ist. Ja, das ist es. Aber mein Bruder wird immer ein Teil von mir sein und das ist auch eine große Beruhigung für mich. Eine gewisse Traurigkeit in mir ist auch bis heute nicht weggegangen. Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Ich wünsche euch unendlich viel Kraft. Lasst euch die Zeit, die ihr braucht. Irgendwann wird es auch wieder ein bisschen heller um euch und die Schwere wird erträglicher. Ich wünsche euch tolle Menschen an eurer Seite, die da sind, die bleiben und immer wieder kommen. Eine liebe Umarmung an euch alle. Ich denke an euch. PS: Nutzt alle Hilfe und Unterstützung, die ihr haben und annehmen könnt. Mir hätte das damals sicher auch gut getan. Nun noch eine Nachricht an Erkrankte. Da ich selbst schon einmal an einer Depression erkrankt war, kann ich sehr gut nachempfinden, wie es sich anfühlt. Keine Kraft zu haben, diese unerträglich schwermütige Stimmung auszuhalten, diese quälenden, grübelnden Gedanken und die große Angst, dass all das nie mehr vorbeigeht. Der allerschwerste Schritt war der erste auf der Suche nach Hilfe. Mir einzugestehen, dass ich es alleine nicht schaffe, war eine wichtige Erkenntnis. Ich fand eine tolle Therapeutin und eine stationäre Behandlung, die mich auf dem Weg der Genesung begleitet haben. Hilfe annehmen ist eine absolute Stärke. Habt Mut zu diesem Schritt. Depressionen sind inzwischen gut behandelbar. Diese Erfahrung war eine Bereicherung für mein Leben und das wünsche ich euch allen von Herzen. Patty hat geschrieben: Mutmachende Worte für Trauernde, bei denen der Verlust gerade frisch ist. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Es ist einfach so unfassbar. Nichts macht mehr einen Sinn. Dein Leben besteht seit heute in einem davor und danach. Du nimmst deine Umgebung nur schemenhaft wahr und kannst nicht glauben, dass deine liebste Person den Weg des Suizids gegangen ist. Du kannst nicht fassen, dass für die anderen die Welt einfach weitergeht, sich einfach weiterdreht, wo deine Welt doch stehen geblieben ist. Du gibst dir die Schuld, dass du nicht genug getan hast, dass du es nicht wahrgenommen hast, wie schlecht es deiner geliebten Person ging. Und keiner versteht dich und deine Gefühle. Vielleicht kannst du deine Gefühle auch gar nicht in Worte fassen. Lass mich dir sagen, höre dir den Podcast von Elisa an. Was du ja jetzt schon tust, sonst würdest du meine Worte ja nicht hören. Somit höre dir weitere Folgen an. Ich habe am Anfang verzweifelt einen Podcast gesucht, bei dem ich mich verstanden gefühlt habe und dabei teilweise sehr viel Schrott gehört. Doch nach ein paar Wochen habe ich Elisas Podcast gefunden. Das war meine Rettung, mein Anker und deiner jetzt vielleicht auch. Ich bin folgendermaßen vorgegangen. Ich habe mir eine Geschichte herausgesucht, bei der auch der Papa Suizid begangen hat. Und endlich war da jemand, der mich verstanden hat, der meine Gefühle kennt, der teilweise meine Gefühle selbst beschreibt, der ausgedrückt hat, was ich teilweise gar nicht in Worte fassen konnte. Das war so erleichternd. Ich habe mich nicht mehr so alleine gefühlt. Später habe ich mir dann auch andere Geschichten angehört und auch dort sehr viel Trost gefunden. Natürlich sind dadurch meine Gefühle nicht weggegangen. Sie sind bis heute geblieben. Aber trotzdem habe ich durch diesen Podcast so viel Trost gefunden, einfach nur, weil jemand die gleichen Gefühle empfindet wie ich. Bei manchen so frisch wie bei mir, bei anderen schon so lange her. Die Trauer beim Suizid ist bei mir wie ein Kaleidoskop. Ein Gefühl ist immer im Vordergrund, die anderen schwelen im Hintergrund, aber geblieben sind sie alle. Und immer wieder kommt ein anderes in den Vordergrund, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe. Und auch heute, nach fast 2 Jahren, suche ich in Elisas Podcasts immer wieder Trost, wenn mich niemand versteht, wenn sich niemand meine Geschichte nochmal anhören möchte, weil sie ja angeblich schon so lange her ist. Wir Hinterbliebenen wissen, dass die Gefühle für immer bleiben. Das Bedürfnis, darüber zu sprechen, bleibt und indem ich anderen zuhöre und ähnliche oder gar gleiche Gefühle höre, fühle ich mich wieder ein bisschen mehr verstanden, ein bisschen weniger allein. Durch den Podcast habe ich angefangen zu lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen, sie zu akzeptieren, die Trauer zuzulassen, wenn sie raus muss. Ich fühle mit dir. Du denkst jetzt bestimmt, nichts und niemand kann mir helfen, diesen Schmerz zu ertragen. Fühl dich von mir, von allen Betroffenen umarmt. Wir fühlen alle mit dir und verstehen deinen Schmerz. Wir verstehen ihn wirklich. Denke immer daran, du bist nicht allein mit deinen Gefühlen. Mit Elisas Podcast Selbstwort hast du einen Safe Space für dich und deine Gefühle gefunden. Nutze ihn so oft, wie du ihn brauchst. Fühl dich umarmt, deine Patty. Jetzt lese ich eine Nachricht von Petra. Hallo ihr Lieben, auch ich möchte meine Erfahrung mit euch teilen. Ich habe meinen Mann im Dezember 2019 verloren, wir waren beide erst 39, unsere Tochter 2,5. Nie hätte ich gedacht, dass ich diesen schweren und nicht greifbaren Verlust je überleben kann. Ich dachte einfach, ich sterbe mit ihm. Doch das ging nicht, ich hatte doch die Verantwortung für unser kleines Mädchen. Ich hangelte mich erst von Stunde zu Stunde. Dann von Vormittag zu Nachmittag über den Abend, von Tag zu Tag. Ich habe viele Tränen geweint, gezweifelt, getobt, Essen in mich reingestopft und viel Sport getrieben, um mich zu spüren. Meine Seele war Brachland, wie nach einem Feuersturm. Da war nichts Schönes, nichts Gutes, alles Vorherige war zerstört. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es nicht mehr so wird wie früher und doch kann aus diesem Nichts wieder Neues entstehen. Wir müssen uns neu finden und akzeptieren, unseren Verstorbenen einen neuen Platz geben. Gut zu uns sein, uns und ihnen verzeihen. Das gelingt mal besser, mal schlechter, in manchen Fällen vielleicht auch nie. Auch diese Feuerstürme an Gefühlen kommen immer wieder, aber wir lernen, uns besser gegen sie zu rüsten. Wir dürfen leben, wir dürfen lieben. Ich habe den Suizid meines geliebten Mannes überlebt. Ich lebe. Es wurde nie wieder gut. Es wurde anders. Und auch ein anders darf gelebt werden, und in meinem Fall fühlt sich das oft auch schön und richtig an. Denn auch aus Asche kann neues Leben entstehen. David, du bleibst für immer in meinem Herzen und ich werde dich für immer lieben. Dani hat folgenden Beitrag gesendet. Hallo Elisa, erstmal ein riesiges Danke an dich, dass du uns Betroffenen eine Stimme gibst. Und das auch noch so erfolgreich. Nach dem Suizid meines Mannes wusste ich weder ein noch aus. Ich hatte zwar schon Trauererfahrung, wenn man das so nennen kann, denn meine Eltern sind beide bereits verstorben, aber der Suizid war nochmal eine Stufe heftiger. Es hat mich mit einer Wucht getroffen, ich wusste nicht, wie es weitergehen kann, wie ich diese Scheiße, sorry, ist es ja wirklich, selbst überleben werde. Ich kannte niemanden, der damit Erfahrung hat, der dies selbst erlebt hat, der diese Emotionen kennt. Ich wollte aber unbedingt mit jemandem reden, der das selber durchgemacht hat. Ich wollte Worte hören, die das aussprechen, was ich auch fühle. Ich komme aus Wien. Ich fand im Internet ein Trauercafé, da war der nächste Termin erst nach Wochen. Bei einer Hilfsorganisation hätte ich sogar über 3 Monate auf einen Platz warten müssen. Aber ich wollte doch unbedingt so schnell als möglich einen Austausch. Und dann fand ich deinen Podcast und ich habe die Folgen verschlungen. Ich hörte so vieles von dem, was ich fühlte. Und ich fühlte mich auch plötzlich nicht mehr alleine. Und das einfach nur vom Zuhören. Das alleine hat mir so sehr geholfen. Ich weiß nicht, wie ich diese endlosen, schweren Tage sonst überstanden hätte. Es gab mir so viel Kraft, auch wenn ich nur zuhören konnte. Man findet sich selbst in jeder Geschichte irgendwo wieder. Auch jetzt, knapp 6 Monate nach dem Suizid, habe ich wieder von vorne zu hören begonnen und reflektiere meine Geschichte nun wieder. Aber ich merke, wie sich mein Blick wieder mehr nach vorne gerichtet hat, wie sich meine Trauer geändert hat und wie es langsam etwas besser mit meinem Empfinden wird. Das habe ich dir und all jenen, die ihre Geschichte teilen, zu verdanken. Darum danke nicht nur an dich, liebe Elisa, sondern auch an alle, die uns an ihrem Schicksal teilhaben lassen. Ganz liebe Grüße, Dani. Julia schreibt: Liebe Betroffene, ich möchte mit euch meine Erfahrungen und Gedanken teilen, in der Hoffnung, euch in einer der schwersten Zeiten eures Lebens ein wenig Mut zu machen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, einen geliebten Menschen durch Suizid zu verlieren, und ich weiß, wie tief der Schmerz gehen kann. Als ich meinen Mann kennenlernte, war gerade sein Vater durch Suizid verstorben. Damals konnte ich mir nicht wirklich vorstellen, wie man sowas überhaupt überleben kann, wie man mit diesem Schmerz überhaupt weiterleben kann. Doch mein Mann wurde für mich das lebende Beispiel dafür, dass man mit der Zeit mit dem Schmerz leben kann, auch wenn er nie ganz verschwindet. Knapp 10 Jahre später erlebte ich selbst, wie es ist, wenn der Suizid eines geliebten Menschen das Leben auf einen Schlag erschüttert. Mein Vater nahm sich das Leben und dieser Moment war einer der härtesten in meinem Leben. Es war überwältigend und es gab Tage, an denen der Schmerz fast unerträglich war. Es hat Zeit gebraucht. Es gibt immer noch Tage, an denen der Schmerz in Wellen zurückkommt, aber ich habe gelernt, dass es möglich ist, weiterzuleben. Auch mein Mann hat immer noch Tage, an denen er seinen Vater schmerzlich vermisst. Diese Wunden heilen nie ganz und ich glaube, sie werden auch nie ganz verschwinden. Aber mit der Zeit verblassen sie etwas. Sie werden ein Stück weit weniger schmerzhaft. Wir lernen, mit ihnen zu leben und wir lernen, dass das Leben trotz des Verlustes weitergeht. 6 Monate nach dem Tod meines Vaters brachte ich unser 3. Kind zur Welt. In diesem Moment wurde mir mehr als je zuvor bewusst, dass das Leben weitergeht. Dieses kleine Leben, das in die Welt kam, war für mich ein symbolisches Zeichen dafür, dass das Leben niemals stillsteht, dass es auch in den dunkelsten Momenten einen Neubeginn gibt. Auch wenn es sehr schade ist, dass unsere Kinder nun ohne Großväter aufwachsen. Wohl am härtesten von meinen Jungs hat es meinen größten Sohn getroffen, der mitten in der Pubertät war und ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Opa hatte. 1 Jahr später, letzten Sommer, wurde mein Sohn nochmals mit dem Thema Suizid konfrontiert, da der Vater seines besten Freundes sich das Leben nahm. Bevor ich mich an diesen Text hier gesetzt habe, sind die beiden, mein Sohn und sein Freund, gut gelaunt und voller Vorfreude los zu einer Party. Und ich habe mich so sehr für sie gefreut. Und es ist ausdrücklich erlaubt, auch irgendwann wieder zu feiern und unbeschwert zu sein. Denn das hätten sich unsere Liebsten auf jeden Fall für uns gewünscht. Die Narben, die der Suizid eines geliebten Menschen hinterlässt, werden immer ein Teil von uns sein. Aber sie werden mit der Zeit heller, schwächer und weniger schmerzhaft. Und auch wenn der Verlust nie wirklich geheilt wird, gibt es trotzdem Raum für Freude und für neue Hoffnung. Ich möchte euch ermutigen, daran zu glauben, dass es auch für euch einen Weg gibt, mit diesem Schmerz zu leben, weiterzugehen und irgendwann wieder die kleinen Glücksmomente des Lebens zu erleben. Es gibt Zeichen, die uns zeigen, dass die, die wir verloren haben, nicht ganz fort sind. Vielleicht sind es kleine Dinge, die uns daran erinnern, dass sie immer noch bei uns sind, auf irgendeiner Weise. Für uns war eines dieser Zeichen ein doppelter Regenbogen, der erschien, als wir letztes Jahr geheiratet haben. In dem Moment, als unsere Trauzeugen über das Fehlen unserer Väter in ihrer Rede sprachen, erschien dieser Regenbogen. Ein Zeichen, dass sie in irgendeiner Form immer bei uns sind. Ich möchte euch sagen, es ist möglich, diesen Schmerz zu überstehen. Es ist möglich, weiterzuleben und irgendwann wieder Freude zu empfinden. Auch wenn der Weg lang ist, auch wenn es schwer fällt. Ihr werdet wieder Momente finden, die euch zeigen, dass das Leben weitergeht, dass es auch wieder Liebe und Hoffnung gibt. Die Menschen, die ihr verloren habt, werden nie ganz verschwinden. Sie leben in uns weiter, in unseren Erinnerungen und in den Zeichen, die uns das Leben manchmal schenkt. Ich wünsche euch allen viel Kraft und Geduld auf eurem Weg. Ihr seid nicht allein und es gibt immer einen Weg, weiterzugehen. Gebt euch Zeit, nehmt Hilfe in Anspruch und sprecht vor allem darüber. Reden hilft. Jetzt kommt eine Nachricht von Silvia. Liebe Betroffene, die richtigen Worte wird niemand finden, schon gar keine wirklich tröstenden. Du fühlst dich gerade kraftlos, weißt nicht, wie es weitergehen soll. Warum bleibt die Welt eigentlich gerade nicht stehen? Wichtig ist, dass du jetzt auf dich schaust. Lass die Gefühle, die in dir toben, zu. Möchtest du schreien, dann schreie. Möchtest du weinen, dann weine. Möchtest du schweigen, dann schweige. Ich wünsche dir jemanden an deiner Seite, der diese Gefühle bei dir zulässt, der vielleicht auch manchmal einfach gerade weiß, was dir gut tut, auch wenn du es selbst nicht weißt. Jemanden, der dich auch ungefragt unterstützt in den Dingen, die nun auf dich zukommen. Du wirst spüren, dass sich dein Umfeld verändert, denn viele Menschen wissen nun einfach nicht, wie sie mit dir umgehen sollen. Alle Situationen, besondere Tage, Feiertage und so weiter, stehen dir nun zum ersten Mal ohne deinen verlorenen und geliebten Menschen bevor. Du wirst Tage davor schon Angst haben, wie gewisse Tage wohl werden. Leider gehört das alles dazu. Such dir kleine Sachen, die dich stärken, dir gut tun, die dir Mut geben. Das kann Musik sein oder einfach reden oder aber auch gemeinsames Schweigen. Vielleicht ist es eine Selbsthilfegruppe oder eine Facebook-Gruppe oder eine Gruppe lieber Menschen aus deinem Umfeld. Oder auch nur ein Mensch. Es kann alles Mögliche sein, aber es muss auch gar nichts sein. Es wird für dich, euch, gerade so sein, dass alles auf den Kopf gestellt ist. Ihr werdet auf Unverständnis treffen, ihr werdet gebeten werden, dass es jetzt mal gut ist und noch einige unvorstellbare Dinge mehr. Für dich, euch, selbst, ist es nicht vorstellbar, dass es mal wieder gut wird. So wird es auch nicht sein, es wird anders werden. Ihr werdet die Welt, die Menschen mit anderen Augen sehen. Irgendwann ist euch auch wieder nach solchen Dingen wie zu einer Geburtstagsfeier zu gehen oder auf einen Kaffee, Tee zu jemandem oder zu einer kleinen Reise aufzubrechen. Wichtig ist, ihr gebt den Ton, den Zeitpunkt dafür an. Und selbst wenn ihr meint, ihr seid zu etwas Bestimmtem bereit und stellt dann fest, dem ist doch noch nicht so, dann ist das auch in Ordnung. Niemand kann euch vorschreiben, wann ihr zu was bereit seid. Alles braucht seine Zeit. Dieser Weg wird kein leichter sein und leider seid ihr auch nicht allein. Aber Gehör findet ihr immer bei uns anderen Betroffenen. Ihr werdet irgendwann erkennen, wie stark ihr seid. Mit Worten bin ich nicht so gut, hoffe aber, euch ein wenig Mut mitgeben zu können. Vielleicht noch nicht jetzt, aber vielleicht später. Unbekannterweise lasse ich euch eine Umarmung da. Jetzt lese ich eine Nachricht von Katrin. Durch den Suizid meines Vaters vor knapp 5 Jahren weiß ich, wie man sich in den Tagen, Wochen und Monaten danach fühlt. Ich weiß auch, wie sich die Trauer im Laufe der Zeit verändert. Für Außenstehende klingen 5 Jahre sehr lang, doch für einen selbst fühlt es sich manchmal an wie gestern. Dann gibt es wieder Tage, an denen es sich recht weit entfernt anfühlt und man das Gefühl hat, dass man auf einem guten Weg ist. Ich möchte frisch Betroffenen Mut machen, an die Kraft der Zeit und der Heilung zu glauben. Der alte Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, ist nicht ganz wahrheitsgetreu, denn alle Wunden heilt sie nicht. Aber es wird über die Zeit anders werden. Ich möchte allen, die gerade in den ersten Monaten stecken, Mut machen, ihren eigenen Trauerweg zu finden und zu gehen. Katrin, war die letzte Nachricht, die ich bekommen habe. Ich möchte allen, die sich die Mühe gemacht und all diese liebevollen und trost- und mutspendenden Worte verfasst haben, von ganzem Herzen danken. Es hat mich einerseits unglaublich traurig gemacht, sie alle zu lesen, denn hinter jeder einzelnen Nachricht steckt ein so tragisches, trauriges und unfassbares Schicksal. Andererseits aber erfüllt es mich mit viel Liebe und Kraft, denn genau das geht aus jeder einzelnen Nachricht ebenso hervor. Normalerweise habe ich ja am Ende jeder Podcast-Folge immer eigene Worte, die ich an meinen Gesprächspartner oder die Zuhörer richte. In dieser Folge ist wirklich alles gesagt, teils bemerkenswerterweise mit exakt den gleichen Worten. Daher kann ich mich jeder einzelnen Einsendung nur anschließen. Es wären auch meine Worte gewesen. Man sagt, Suizid beendet nicht den Schmerz, er wird nur an jemand anderen weitergegeben. Das wissen wir alle nun leider zu gut. Aber in diesem Schmerz seid ihr, wie ihr so eindrücklich in dieser ganzen Folge gehört habt, nicht alleine. Habt Vertrauen, dass ihr eines Tages damit schafft, zu leben.